Ein Deal kommt trotzdem zustande. Das hat kurioserweise mit Donald Trump zu tun und dessen schlechtem Verhältnis zu Olaf Scholz. Die Russen halten Trumps Rückkehr ins Weiße Haus schon damals für möglich und glauben, dass Scholz diesem Präsidenten keinen Gefallen tun würde. In diesem Fall würde Krassikow in Deutschland inhaftiert bleiben. Die Russen fühlen sich also unter Zeitdruck. Das nutzen Scholz' Leute geschickt. Sie erreichen das von dem üblichen Prinzip bei Gefangenenaustauschen, einer gegen einen, abgewichen wird. Für Krassikow und 7 weitere russische Agenten dürfen schließlich 16 Inhaftierte die russischen Gefängnisse verlassen. Neben den prominenten Amerikanern sind es 5 in Russland und Weißrussland verurteilte deutsche Staatsbürger und 7 russische Dissidenten. Einige von ihnen gehören zum Netzwerk Nawalnys, etwa der Regimegegner Wladimir Kara-Murza. Es war keine einfache Entscheidung für Bundeskanzler Scholz, sagt Kara-Murza nach seiner Freilassung. 16 Menschenleben wurden gerettet. Ich glaube nicht, dass es auf der Welt etwas Wichtigeres gibt. In Deutschland gibt es nach dem Gefangenenaustausch so gut wie keine Kritik mehr daran. Baerbock schweigt, Oppositionsführer Friedrich Merz ist von Scholz vorab eingeweiht worden und sagt, er hätte als Kanzler genauso gehandelt. Scholz ist überzeugt davon, etwas Historisches erreicht zu haben. Und er hofft, dass sich das auf seine Beliebtheitswerte auswirken wird. Die sind mittlerweile im Keller und ziehen die Umfragewerte für seine SPD mit herunter. Besonders in Ostdeutschland, wo in diesem Herbst 3 Landtagswahlen anstehen und die Bevölkerung die Unterstützung der Ukraine überwiegend kritisch sieht. Da kann es nicht schaden, dass Scholz zeigt, sehr wohl mit Putin zu verhandeln. Das mediale Umfeld ist günstig für eine neue Sicht auf den Kanzler. Es ist politische Sommerpause, eigentlich eine nachrichtenarme Zeit. Eigentlich. Um 14.30 Uhr an diesem 1. August, Scholz ist auf dem Weg zum Flughafen Köln-Bonn, trifft im Kanzleramt eine E-Mail aus dem Finanzministerium ein. Sie hat 2 Anhänge. Es sind 2 Gutachten, die Christian Lindner zum Bundeshaushalt bestellt hat. Eines stammt vom Bielefelder Verfassungsrechtler Johannes Hellermann, das andere vom Wissenschaftlichen Beirat des Finanzministeriums. Sie betreffen 3 Vorhaben, mit denen der Kanzler die Haushaltslücke schließen möchte. Können dafür 4,9 Milliarden Euro genutzt werden, die ursprünglich für die Gaspreisbremse vorgesehen waren? Können milliardenschwere Zuschüsse für den Schienenbau der Bahn stattdessen als Kredite ausgereicht werden? Und kann man ein ähnliches Manöver auch für die Autobahngesellschaft versuchen? Mit diesen finanziellen Transaktionen, so der Fachbegriff, will Scholz sich zusätzlichen Spielraum für Kredite verschaffen, die nicht auf die Schuldengrenze angerechnet würden. Ist das rechtlich machbar oder nur wieder einer dieser Tricks, von denen der größte bereits im Jahr zuvor vom Bundesverfassungsgericht gestoppt worden war? Man braucht einigen finanzpolitischen und rechtlichen Sachverstand, um die differenzierten Gutachten verstehen zu können. Für Journalisten gibt es daher eine praktische Hilfe, ein sogenanntes U2-Papier des Finanzministeriums. U2 ist ein Code, den alle im Regierungsviertel kennen. Er stammt noch aus Bonner Zeiten, aus der Geschäftsordnung der alten Bundespressekonferenz. U1 heißt, das Gesprochene darf zitiert werden. U2 bedeutet, darf zitiert werden, aber ohne konkrete Angabe der Quelle. In solchen Fällen steht in den Medien aus Kreisen oder nach Angaben von mit dem Sachverhalt Vertrauten.